Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge des Kinderschutz-Podcasts. Und heute bin ich nach Frankfurt gefahren und hier sind total viele Fachwerkhäuser, was ich überhaupt nicht wusste. Und mir gegenüber und total analog sitzt Maud Nordstern, die vielen wahrscheinlich eher noch unter Zitelmann bekannt ist. Aber ich glaube, der Name ist so schön, dass er mittlerweile auch überall schon gehört worden ist. Und ja, liebe Maud, ich habe nochmal gegoogelt, obwohl wir uns jetzt schon seit vielen Jahren kennen und war auf deiner Homepage unterwegs. Und da wird man schon also wirklich sehr schwer beeindruckt. Du hast viele Preise gewonnen. Ich möchte nur zwei stellvertretend nehmen, sonst könnten wir hier die Zeit gar nicht gut inhaltlich nutzen. Du hast zum Beispiel den hessischen Preis für Exzellenz in der Lehre gewonnen und verliehen bekommen. Du hast diverse Kinderschutzpreise bekommen und dieses Jahr die Hochschulperle für Kinderschutz in der Lehre verliehen bekommen. Also Wahnsinn. Du bist staatlich anerkannte Erzieherin. Mhm. Du hast 20 Jahre in verschiedenen Settings gearbeitet, in der Behindertenhilfe. Du warst in der ambulanten Erziehungshilfe. Du warst in ganz vielen, also in der Bereitschaftspflege noch unterwegs. Dann hast du in Erziehungswissenschaften promoviert und bist seit 2007 in Frankfurt Professorin und da eben an der University of Applied Science. Und da möchte ich jetzt direkt einsteigen, weil die Hochschule in Frankfurt ist, ich glaube, die erste gewesen, die den Kinderschutz so richtig groß aufgenommen hat innerhalb des Studiums der sozialen Arbeit. Und vielleicht magst du uns erzählen, wie kam es denn dazu? Also was gab es einen konkreten Anlass?
Ja, ich danke dir erstmal für die Einführung. Der Kinderschutz hatte schon länger an der Fachhochschule, damals hieß sie noch Fachhochschule Frankfurt, durchaus ein Gewicht, weil wir juristische Kollegen hatten, die dafür offen waren. Und allen voran Ludwig Salgo hat sich in der Debatte für den Kinderschutz massiv eingesetzt, auch interdisziplinär denkend und gedacht, so dass Fälle aus dem Kinderschutz, Kevin oder als erstes der Fall, wo es um die Garantenstellung ging der sozialen Arbeit für Kinder, also der Osnabrücker Fall, solche Fälle waren schon immer Gegenstand des Studiums. Sie waren es aber freiwillig. Sie waren es partikular und viele Studierende konnten völlig durchs Studium gehen und haben in ihrem gesamten Studium nie was gehört, was ein Trauma ist, was Fallkonstellationen sind, wie man eine Gefährdungseinschätzung macht oder eine anständige Hilfeplanung für gefährdete Kinder, wie ich traumatisierte Kinder begleite oder anderes, was man braucht in der sozialen Arbeit. Mhm. Ich bin gerufen worden für die Pädagogik der frühen Kindheit, so hieß mein Titel damals. Und ich kam an die Hochschule und dachte, ja, ich hatte vorher auch mehr Kinderschutz gemacht. Eigentlich schön, dass ich mich jetzt um die ganz Kleinen kümmern kann und um das forschungsorientierte Kinderhaus auf dem Campus, das sollte ich aufbauen. Und dann stellte ich fest, wir haben Leute da, die ins Jugendamt gehen und wirklich nichts gelernt haben im ganzen Studium. Und ich dachte, das geht nicht. Da war ich aber sicher noch vereinzelt und wie viele an Hochschulen da sitzen, zu sagen, das kann doch gar nicht sein. Wie ist das hier? Und dann gab es bei uns einen Todesfall, nämlich die kleine Siri, die im Alter von mehreren Monaten erst nach der Geburt gequält, grausam gequält und auch vernachlässigt und schließlich getötet wurde von ihrem Vater. Für die war fallzuständig eine unserer Absolventinnen. Die war gerade aus dem Anerkennungsjahr gekommen, das sie im Jugendamt gemacht hatte, bekam die Fallverantwortung für dieses Kind, ist mit den Gefährdungsmeldungen, die da kamen, offenkundig überfordert gewesen, konnte nicht einordnen, was das bedeutet, wenn ein Pflaster klebt bei einem so kleinen Säugling im Gesicht, dass ich den dann vielleicht doch auch mal ganz anschauen müsste, wenn rundum die Nachbarn Alarm schreien. Und die stand vor Gericht und musste sich verantworten. und ist dann letztendlich freigesprochen worden. Ihr ist zugute gehalten worden, dass sie bei uns im Studium nichts gelernt hat über Kinderschutz. Und das wurde ihr zugute gehalten, auch zu Recht zugute gehalten, dass sie Dinge hätte sehen können, aber nicht müssen als Laie sozusagen. Mit dieser Nachricht sind wir damals ins Kollegium und haben gesagt, dass wir schulden es Siri und wir schulden es Kindern, denen es entsprechend geht, dass sich diese Situation verändert. Und während vorher viele Bedenkenträger immer waren mit alles ist doch auch, andere Dinge sind auch wichtig, wir haben auch Gender, Sucht, die ganzen Whataboutism, die immer kommen, wenn man mit Kinderschutz kommt, griffen in dem Moment nicht mehr, weil einfach klar war, hier gibt es einen ganz konkreten Todesfall, der ganz konkret von unserer Hochschule mitverantwortet worden ist, gerichtlich festgestellt. Und daraufhin konnte das Kollegium sich einlassen, zu sagen, bei uns gibt es verbindlich zumindest einen Tag lang, so haben wir angefangen, einen Tag lang Kinderschutz. Und nachdem sich das bewährte und von den Studierenden sehr positive Evaluationen kamen und auch deutlich war, mit einem Tag kommt man nicht weit, wo man mal was hört aus dem Jugendamt, aus der Rechtsmedizin, aus dem Familiengericht oder anderem, baute sich das dann aus zu einem ganzen Modul, das wir dann verbindlich gemacht haben in unserer REAG.
Also ein dramatischer Einzelfall, der aber zu einer großen Veränderung zumindest in einer Hochschule geführt hat.
Ja.
Wenn wir uns das jetzt mal so weiter anschauen, weil Siri ist ja leider nicht das einzige Kind. Wir haben ja stabil leider, ne, das BKA zählt die Fälle seit 2002 und es sind stabil 3 getötete Kinder pro Woche. Und ne, da ist also ja wirklich noch einiges zu machen. Und wenn wir uns jetzt.
Ich wollte gerade sagen, ein Einzelfall ist Siri genau nicht, weil die ganzen Untersuchungsberichte, die man sich anguckt, Jamur, Kevin, Alessio, wo immer genauer hingeguckt worden ist, ist einfach klar, mit einer guten fachlichen Kompetenz hätten viele dieser Kinder nicht sterben müssen. Und von daher hat das, was wie ein Einzelfall daherkommt, leider System.
Genau. Ja. Also ich stimme dir natürlich zu 100% zu. Ich bin ja sonst die Erste, die aus der Hose springt, wenn wir von Einzelfällen sprechen, weil nochmal die Statistik zeigt ja, dass es nur vermeintlich Einzelfälle sind und das mediale Narrativ uns im Prinzip suggeriert, ne, dass es nur wenige sind. Aber de facto sind es viele. Und zuletzt, also im Jahr 2023, sind 212.000 Verdachtsfälle bei den Jugendämtern gemeldet worden. Wobei, jetzt könnten wir einen eigenen Podcast darüber machen, diese Zahl ja auf jeden Fall zu niedrig ist. Das steht sogar ja beim Statistischen Bundesamt, dass die Krise der Jugendämter dazu geführt hat, dass viele nicht gemeldet haben und es insofern zu einer Untererfassung der 8a-Meldung gibt. Aber bleiben wir jetzt einfach mal bei diesen 212.000. Verdachtsmeldung auf Kindeswohlgefährdung. Und diese Statistik wird ja seit 2012 geführt, ne, durch das Bundeskinderschutzgesetz verankert. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, dann finde ich eins sehr, sehr offensichtlich. Nämlich, wir haben stabil das kleinste Drittel, was dann auch seitens der Fachkräfte in den Jugendämtern, konkret im ASD, als akute oder zumindest latente Kindeswohlgefährdung auch bestätigt wird. Ein etwas größeres Drittel sind dann die sogenannten Kindeswohlbeeinträchtigungen. Also wo man sagt, ja, hier ist Handlungsbedarf, da werden Maßnahmen installiert seitens des Jugendamtes. Und dann ein Drittel, wo man immer lesen kann, das sind Fehlermeldungen oder zumindest keinerlei bestätigte Kindeswohlgefährdung. Und wenn wir uns da jetzt mal so drauf konzentrieren, dann fallen mir ad hoc auf jeden Fall 2 Erklärungszugänge für dieses größte Drittel ein. Ein Erklärungszugang wäre, dass Menschen und hier ja häufig auch Fachkräfte sehr gut hinschauen und völlig zu Recht eine 8a-Meldung machen und dann das Jugendamt einen Hausbesuch macht und dann aber eben vielleicht diese Situation oder auch Manipulation seitens der TäterInnen nicht durchschaut, weil eben auch nach wie vor hier zu wenig Wissen ist oder wir auch ein Nichtwissen oder auch eine Unsicherheit im Erkennen haben auf denen, die melden. Das heißt also, wir hätten hier 2 mögliche Erklärungszugänge und beide beinhalten auf jeden Fall Unkenntnis. Das heißt, wir haben Ne, weil bei euch, das ist ja jetzt schon alles länger her, ihr habt was versucht und sicherlich auch sehr erfolgreich, zumindest jetzt hier in Hessen, dem entgegenzuwirken. Aber wir haben immer noch zu viele Fachkräfte, die eben Kinderschutz zu wenig gelernt haben in ihrem Studium. Teilst du diese Einschätzung?
Ich muss ja eine Idee haben, wonach schaue ich überhaupt. Mhm. Und allein zu denken, ich fahre hin, mache einen Hausbesuch, dann sehe ich was. Das sehe ich ja nur in schwer vermüllten, vernachlässigten Wohnungen, da sehe ich was. Sonst kriege ich mit aufgeregte Eltern und Kinder. Das ist normal, das wäre ich auch, wenn das Jugendamt zu mir kommt. Sonst kriege ich nicht viel mit. Das heißt, man muss ja eigentlich die richtigen Fragen an die richtigen Menschen stellen. Oder wenn ich mir um ein Kind nachhaltig Sorgen mache, vielleicht auch versuche, eine Vertrauensperson in die Umgebung dieses Kindes zu bekommen über eine Hilfe, wo es sich nach und nach anvertrauen kann. Das heißt, ich muss vom Kind her denken, wem wird sich das wohl öffnen? Wahrscheinlich eher Freunden und Freundinnen zum Beispiel. Mhm. Es wird sich sicher nicht beim Jugendamt hinsetzen und sagen, mir ist aber das oder das passiert. Gibt solche Kinder, aber es sind die wenigsten. Dazu brauche ich erstens Zeit. Zweitens brauche ich eine Vorstellung von der Situation des Kindes, die mit Schweigegeboten, aber auch mit sehr verpflichtenden Beziehungen beschrieben kann zu oft Tätern und Täterinnen, gegen die es sich gar nicht wehren kann, wo es eine Illusion ist zu denken, ich fahre da mal hin, ich rede mit allen Beteiligten und dann ist da nichts. Das funktioniert nicht. Eigentlich ist ja die Frage, woher kommen die Meldungen? Die mögen in manchen Fällen aus Polizeieinsätzen, häuslichen Gewalt, anderen sein. Wir haben ja nur 10-15% Melder immer aus dem Schulbereich zum Beispiel und im Bildungsbereich. Mhm. Wenn man denkt, da sind, naja gut, die Kleinen können wir rausnehmen, aber annähernd 100% der Kinder, dann ist das der eigentlich, wie ich finde, Skandal, dass die Wahrnehmung schon nicht funktioniert vor Ort, wenn die Kinder in der Schule sind oder in der Kita. Und wenn dann schon gemeldet wird, sozusagen die Spitze des Eisbergs, dann müsste da ja eine intensive Kooperation mit den meldenden Lehrern oder Fachkräften in den Kitas losgehen. Und dafür haben die Jugendämter weder die Qualifikation vom Studium her, noch die Ressourcen von der Fallbelastung her.
Also da finde ich immer eins ganz spannend. Also zuletzt waren das übrigens 11%, die aus Schulen gekommen sind, was ja aber in der Tat, das sind mehr als 8 Millionen Kinder und Jugendliche, die in den Schulen sind. Wie kann das sein? Ne? Also wir wissen, dass es ja Tausende von Kindern gibt, die einfach eben, ich sag mal, nicht gewaltunbelastet groß werden. Dann haben wir 4 Millionen Kinder in den Kitas. Hier kommen überhaupt nur 4% der Meldungen her. Also das würde bedeuten, dass wir eigentlich nicht nur im Studium der sozialen Arbeit, sondern zum Beispiel auch in der Erzieherinnenausbildung ganz, ganz wichtig den Kinderschutz verankern müssten, weil das ist natürlich die vulnerabelste Gruppe und die sind so dicht dran, dass die ja eigentlich auch einen guten Einblick in Familien noch haben, ne? Anders als alles danach. Wir haben also eigentlich dann das Personal, das ganz dicht mit Kindern arbeitet und dann eben auch die Fachkräfte in den Jugendämtern selbst, die zu wenig im Kinderschutz ausgebildet werden. Wir hatten ja, also für alle, die uns jetzt zuhören.
Im Kinderschutz und ich ergänze noch, auch in den Kinderrechten. Mhm. Die wenigsten wissen, dass ein Kind einen Rechtsanspruch auf Inobhutnahme hat, wenn es sagt, ich traue mich nicht nach Hause, dass das zu werten ist als ein Bitte um in Obhutnahme und dass ein Jugendamt kein Recht hat, das zu prüfen, sondern das Kind erstmal in Schutz nehmen muss. Das weiß kaum jemand. Oder dass Kinder ein Recht haben auf vertrauliche Beratung ohne Kenntnis ihrer Eltern oder Personensorgeberechtigten. Das steht in § 8 SGB 8. Das sind harte Kinderrechte sozusagen, die selten kommuniziert werden, während die Weichen aus der UN-Kinderrechtskonvention zu sagen, Recht auf Liebe neben Recht auf Leben, ist ja schon absurd, ne? Die werden hoch und runter mit Kindern behandelt, aber so, dass die damit gar nichts machen können. Die gefährdeten Kinder bekommen keine Bildung an die Hand, was ist noch normal, was ist nicht normal und was tue ich eigentlich, wenn. Das würde ich mir tatsächlich in den Curricula auch wünschen, sowohl schon in der Kita, da gibt es ja tolle, das Bilderbuch Klein zum Beispiel, andere, mit denen man ins Gespräch kommen kann, als auch in der Schule.
Ja, da sind wir, dann bleiben wir mal kurz da, weil du hast ja jetzt ja schon ganz wichtige Elemente genannt, die Kinder eigentlich wissen müssen, aber dann liegt es ja an uns Fachkräften oder den Erwachsenen, die Kinder da überhaupt hinzubringen. Was wären denn für dich so die zentralen Elemente in einem Kinderschutzmodul?
Also in der sozialen Arbeit, um das mal mitzudenken, würde ich erwarten, dass man zumindest zu allen Fallgruppen eine Idee hat, was bedeutet das überhaupt? Also was ist ein Schütteltrauma? Zu wissen, wie viele Kinder daran sterben im ersten Lebensjahr oder für immer behindert bleiben, mit denen ich später vielleicht auch arbeite im Rahmen der Heilpädagogik. Was ist Vernachlässigung sozusagen? Wie sieht die aus, wenn ich sie vom Kind her denke? Ja? Mhm. Was bedeutet es für ein Kind, alleine in der Wohnung zu sein, zu schreien? Es kommt keiner, die Windeln werden nass, die wunden Stellen tun immer mehr weh. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich hier sterbe oder nicht. Also Vernachlässigung ist mehr als nur ein Wort. Ja? Mhm. Das denken zu können, was haben diese Kinder an Lebenserfahrung durch? Ähnlich Misshandlungen, natürlich sexualisierte Gewalt. Da ist es wichtig, auch gerade über die Manipulationen und Strategien der Täter und Täterinnen viel zu wissen. Es ist aber auch wichtig zu wissen, wie begegne ich Betroffenen, dass ich die nicht nur über die Kante nähe, oh, du bist betroffen und ich bin getriggert, weil du so betroffen bist, sozusagen, ja, sondern zu sagen, das ist ein Kind wie andere auch, es hat auch diese Erfahrung und vor diesem Hintergrund geht es durch die Welt, aber es ist daneben auch ein Kind mit anderen Interessen und Vorlieben. Mhm. Auch daran muss gearbeitet werden, sozusagen, wie nehme ich eigentlich die Adressaten wahr im Feld. Wir brauchen ganz viel Fachwissen, wie arbeite ich mit erziehungsunfähigen Eltern, wie berate ich die, welche Konzepte habe ich die, um ihnen vielleicht auch rauszuhelfen aus schädigenden Beziehungen, die sie haben mit den Kindern und nicht nur, um ihnen immer noch eine Hilfe anzubieten, die am Ende nicht greift. Das heißt, wir brauchen alle Fallkonstellationen, wir brauchen Elternarbeit als Thema, wir müssen was wissen über die Entwicklung von Kindern und die Entwicklung traumatisierter Kinder, ganz wichtig. Ich denke, man sollte auch gehört haben, was erwachsene Betroffene retrospektiv erzählen, um reinzukommen in solche Fallgeschichten und wie Kinder das überhaupt erleben. Das ist nochmal eine andere Sicht im Nachhinein. Und natürlich muss ich was wissen über Hilfeplanung. Ich muss was wissen über die Gefährdungseinschätzung. Also was sind Schutzfaktoren, was sind Risikofaktoren in der Entwicklung eines Kindes? Wie reagiere ich angemessen in Gesprächen mit Kindern? Auch das ist für alle wichtig sozusagen. Wie führe ich Geschehenserörterungen, bei denen ich zwar nachfrage, aber nicht suggestiv nachfrage? Wie dokumentiere ich einen Fall? Ja, also man hört, eigentlich ist das, was ich erwarten würde, wäre nicht ein Modul im Kinderschutz. Was ich erwarte, ist ein Master im Bereich Hilfen zur Erziehung und Kinderschutz, weil ich glaube, dass diese ganzen Handlungsfelder ein Spezialwissen erfordern, das wir im generalistischen Bachelorstudium gar nicht abbilden können. Da können wir Primärkompetenzen abbilden, zu sagen, wie nehme ich gefährdete Kinder wahr, wie führe ich Erstgespräche, wie sind Meldewege, was ist ein Schutzkonzept in einer Institution?
Was ist meine rechtliche Rolle?
Was ist meine Rolle? Was ist kindschaftsrechtlich geboten sozusagen? Wer sind Akteure im Feld? Ja, es ist ja ein multiprofessionelles Geschehen. Damit habe ich im Bachelor schon genug zu tun. Um dann aber handlungsfähig zu werden in der Fallverantwortung, sei es in der Obhutnahme, sei es gestaltend sozusagen in der Fachberatung irgendwo oder eben im Jugendamt, wo ich sitze, oder in einer Beratungsstelle, da würde ich erwarten, dass es dafür spezialisierte Masterstudiengänge gibt, die dann fokussieren auf ein Handlungswissen und auch auf Forschung in den jeweiligen Bereichen, was wir beides zu wenig haben. Die Bologna-Reform hat uns ein Paket geliefert, in dem sie den Kinderschutz in den Bachelor steckte, den Systemfehler enthält. Und an diesem Systemfehler sterben Kinder. Und das können wir uns eigentlich nicht leisten.
Mhm. Ja, da ist also in der Tat noch viel zu tun. Wir haben ja im vergangenen Jahr zusammen mit Kerstin Klaus, also die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, einen zweitägigen Fachtag auch zu Kinderschutz in der Lehre sozialer Arbeit veranstaltet, hier auch in Frankfurt. Und da war ja auch in der Tat der Hintergrund, dass die meisten, allen voran eben auch auf Bundesebene, dachten, dass natürlich der Kinderschutz als Pflichtbestandteil in der Lehre, zumindest innerhalb der sozialen Arbeit, verankert ist. Und dann kamst du und dann auch ich und haben gesagt, ja, aber so ist das leider gar nicht. Und dazu gibt es ja schon eine etwas ältere Studie, wo herausgekommen ist, dass lediglich in einem Drittel der mehr als 130 Studiengänge der sozialen Arbeit Kinderschutz als Pflichtmodul verankert ist.
Also 50% überhaupt irgendwie verankert ist.
Genau, als Pflicht. Und dann halt noch, ne, weil da noch weniger als Pflichtmodul. Also das ist ja wirklich eine Situation, wo man einfach sagen kann, unterm Strich verlassen mehr Absolvierende der sozialen Arbeit ihre Hochschule, ohne im Kinderschutz wirklich vorbereitet zu sein. Und nochmal, das können wir den Studierenden oder dann jetzt den Berufseinsteigenden ja gar nicht vorwerfen. Und jetzt müssen wir natürlich mal darauf schauen, wie kann das denn eigentlich sein? Weil wir sind uns natürlich einig, dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr ungünstiger Zustand ist, um es mal euphemistisch auszudrücken. Und du hast ja gerade schon gesagt, für die Kinder absolut unerträglich. Und es sterben eben deswegen auch Kinder. Ich finde ja auch, dass es immer auch was mit Verantwortung der Hochschulen zu tun hat, dass wir die Absolvierenden auf diese Rolle, die sie haben, besser vorbereiten müssen. Und ich glaube auch, dass diese Fluktuation, die wir im Feld, insbesondere in den Jugendämtern sehen, auch ein Teil davon ist, dass man kapituliert, weil man, ich glaube, dann eher ein Empfinden von persönlichem Versagen hat, wenn man eben genau das erleben muss, dass man einem Kind zu spät oder gar nicht geholfen hat und dann verlasse ich meine Dienststelle. Insofern glaube ich, dass es auch mit Verantwortlichkeit zu tun hat. Aber du hast es gerade schon eingangs gesagt, wir haben Widerstände bei uns innerhalb der eigenen Profession. Und ich kann mich auch noch erinnern, dieses, ja, aber wie kann das denn sein? Und dann hast du gesagt, naja, es ist im Kerncurriculum, im Qualifikationsrahmen der sozialen Arbeit nicht verankert. Vielleicht klären wir einmal ganz kurz, was das überhaupt ist und warum es da nicht verankert ist und was deine Ideen sind. Wie könnte sich das denn ändern?
Also wenn ein Studiengang akkreditiert wird, das heißt zugelassen wird, da gibt es dann einen Qualifikationsrahmen, an dem das zu orientieren ist. Das prüft dann die entsprechende Kommission. Und dieser QR-Rahmen, den gibt es in immer neuen Auflagen und den gibt es auch für die soziale Arbeit. Der ist sozusagen der Maßstab der Studiengänge in der sozialen Arbeit. Wenn wir uns angucken, was da steht im QR soziale Arbeit, dann stellen wir fest, dass nicht mal das Wort Kind vorkommt. Die Idee ist hier der erwachsene, mündige Mensch, der konfrontiert ist mit einer benachteiligten Lebenslage, mit prekären Situationen und mit einem Hilfesystem, in dem er oder sie Empowerment braucht. Und das wird als Aufgabe der sozialen Arbeit gesehen. So würde ich grob sagen, ist der Zuschnitt dieses Rahmens. Alles andere ist nice to have. Kinder- und Jugendhilfe kommt gar nicht erst vor. Und da die nicht vorkommt, kommt der Kinderschutz natürlich erst recht nicht vor in diesem Rahmen. Im Appendix sozusagen, wo es um die staatliche Anerkennung geht, da taucht es ein bisschen auf, aber im gesamten Rahmen nicht. Und das wäre natürlich Sache der Hochschulen, aber vor allem der Fachgesellschaften, ne? Der Deutschen Gesellschaft Soziale Arbeit. Ich finde auch die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften, die jeweiligen Fachgesellschaften müssten dafür Sorge tragen, zu sagen, wir machen Rahmen für unsere Studiengänge, in denen Kinderschutz vorkommt. Da gibt es inzwischen auch Bestrebungen, das zu tun, aber die sind durchaus umstritten. Es sind umkämpfte Positionen. Das hat historisch sicher damit zu tun, dass wir ein junges Fachgebiet sind, dass hier Gewalt gegen Kinder bis 2000 auch legal war, bis dann der 1631 BGB eingeführt wurde, durften Eltern ihre Kinder züchtigen. In den 70er durften auch die Lehrer die Kinder schlagen und körperlich strafen. Das alles hat es sicher schwer gemacht, das in die Fachdebatte hineinzunehmen. Das ist also eine neuere Auseinandersetzung der letzten zwei Jahrzehnte, dass es überhaupt ein Thema wird. Ich glaube aber, dass es Abwehr gibt Die hat verschiedene Ebenen wahrscheinlich. Ein Teil ist, dass wir eine Gesellschaft sind, die zwei Weltkriege hinter sich hatte, und zwar als Täter und nicht als Opfer. Und das ist eine generationale Auseinandersetzung mit Trauma und der Abwehr von Trauma gibt. Dinge nicht sehen und nicht wahrhaben zu wollen im eigenen Umfeld, in der eigenen Familie und so auch nicht in der Gesellschaft. Zum Zweiten gibt es wahrscheinlich auch Interessen in den Fachgesellschaften. Wir haben jetzt aus Hildesheim eine Studie vorgelegt gekriegt zu Kentler und seinen Verknüpfungen mit dem Koller in Lüneburg und mit Gerold Becker von der Odenwaldschule und anderen, die denen vorgeworfen wird und teilweise auch nachgewiesen worden ist, dass sie selbst sexualisierte Gewalt ausgeübt haben und die entsprechende Positionen stark gemacht haben, auch im Fachdiskurs, Kentler ja allen voran, ne? Einvernehmliche Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen, was eine Zeit lang propagiert wurde in unseren Reihen, in der Sexualpädagogik, in der sozialen Arbeit. Und wenn wir nicht anfangen, selber auch aufzuarbeiten, wie alle Täterorganisationen aufarbeiten mussten, wird es in den eigenen Reihen nur schwerlich gelingen, weil die sogenannten Bystander, in dem Bericht tauchen auch Menschen wie Thiersch auf und andere nicht als Missbraucher, aber sozusagen als Mitwissende, die nichts unternommen hätten. Wenn dem so ist, dann haben wir da Loyalitäten und Aufarbeitungsbedarf in der eigenen Zunft, die noch kaum aufgebrochen sind. Erste Debatten haben die Erziehungswissenschaftler gerade, die sie führen. In der sozialen Arbeit haben wir davon noch wenig. Die Kentler-Studie hat das jetzt etwas gebracht. Das ist eine zweite Schiene. Und die dritte Schiene, glaube ich, ist schlichtweg Unkenntnis, Unwissen, dass viele denken, irgendwie wird das schon beigebracht, irgendwie ist es da, so wie wir auch angefangen haben. Es wird sich schon jemand drum kümmern, dass die Sozialarbeiter, die ins Jugendamt gehen, auch Kinderschutz gelernt haben und dass wer ins Heim geht, auch weiß, was ein Trauma ist. Das ist sozusagen ein etwas naiver Glaube. Und es dauert, bis man dasteht und sieht, der Kaiser hat keine Kleider an, ja, und dem auch trauen kann, dass dem so ist und das benennen kann und sagen kann, nein, das passiert genau nicht in der Ausbildung und in der Qualifikation. All das wirkt zusammen in einer unguten Weise. Positiv kann man sagen, es sind Dinge in Bewegung, es stehen auch Forderungen im Raum, aber es ist erstaunlich, wie stark die Gegenkräfte sind, die dann sagen, nein, wir wollen das nicht explizit im Curriculum stehen haben. Das ist ja schon auch ein Phänomen.
Ja? Absolut, also in der Tat, ich finde das auch immer wieder verblüffend. Weil ich glaube, ganz naiv, und ich glaube, ich war auf jeden Fall sehr, sehr lange sehr naiv, weil ich mal dachte, das muss doch so logisch sein, dass man Kindern, die so etwas erleben, helfen muss und auch eben professionell unterstützen muss. Und wer, wenn nicht die soziale Arbeit? Und ich glaube, dass das wirklich viele denken. Und dann ist es schon spannend mit, ich sag mal, wirklich harten Bandagen, dann da in Kollegien gekämpft wird. Mhm. Und ich würde im Moment sagen, habe ich die Befürchtung, dass es häufig an einzelnen Personen in den Hochschulen hängt, den Kinderschutz wirklich dort zu verankern. Und manchmal frage ich mich, was passiert denn, wenn dann diese engagierten, gut aufgestellten Menschen gehen? Also weil insofern, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig für alle, die uns zuhören, dass es wirklich curricular verankert wird, damit es einfach eine Struktur gibt und dass nicht, wenn jemand einfach, ich sag mal, geht, dass dann der Kinderschutz wieder einfach unter den Tisch fällt.
Ja. Zumal man als Einzelperson das auch gar nicht flächendeckend ausrichten kann. Also bei uns im Studiengang haben wir 400 Studierende pro Semester. Die könnte ich auch als Einzelperson niemals alle erreichen. Und in der Tat glaube ich, das ist bei allem, was einem am Herzen liegt, muss man irgendwann anfangen, vom Persönlichen abzusehen und zu sagen, wo sind die Strukturen? Ich werde nächstes Jahr in Pension gehen. Das heißt, ganz konkret frage ich mich, wie wird meine Professur neu ausgeschrieben? Was steht im Curriculum als verbindlich zu lernender Stoff in dem Curriculum, wo Kinderschutz im Titel steht? Ja? Was bleibt sozusagen, wenn ich gehe und das Thema aber weiter benötigt wird. Und dann kann es nicht mehr an den einigen wenigen Namen hängen, die dann irgendwie gehandelt werden hier, als da und da wird Kinderschutz von dem und dem gemacht. Und das kann man ja hier in Deutschland wirklich an ein, zwei Händen abzählen, wen wir haben im Kollegenkreis, sondern wir brauchen da eine Garantie, dass es für das Kind nicht die Lotterie ist, ob seine Sozialarbeiterin jetzt auf der Hochschule und in dem Seminar war oder in einem anderen und eben ahnungslos. So funktioniert Kinderschutz nicht. Nicht nach Postleitzahl. Ja.
Oder Kirchturmspitze habe ich neulich gehört. Fand ich auch ein gutes Bild.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Gut ausgestattete Jugendämter, gut qualifizierte Fachkräfte, ein Rahmencurriculum, das Kinderschutz beinhaltet, für Erzieherausbildung wie auch für Studiengänge, alle, die mit Kindern zu tun haben. Eine Politik, die was vom Kinderschutz wissen will, ähnlich wie in NRW das angefangen hat, auf Bundesebene. Eine Qualifikation zur insofern erfahrenen Fachkraft, die Standards einhält, und das tut sie zurzeit nicht. Nicht hinreichend jedenfalls gesichert. In Obhutnahmeeinrichtungen, die zum Clearing in der Lage sind und die mitmischen sozusagen, und eine langfristige Hilfeplanung für Kinder, die nicht von der Hand in den Mund lebt, sondern die nach 2-3 Monaten Fallanalyse sagt, so geht es die nächsten Jahre hier weiter für alle verbindlich. Das sind unter anderem die Dinge, die ich mir gerade mal aus dem Bauch raus und ohne mich darauf vorbereitet zu haben, wünschen würde.
Ja? Ich finde, das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge, würde ich genauso unterschreiben. Und genau, ich würde immer sagen, wir brauchen dann vor allem auch noch eine Gesellschaft, die weiß, also um nochmal eins aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, weil es sind ja nicht nur Fachkräfte, die hinschauen müssen und sich zuständig fühlen müssen, weil rein rechtlich, und das finde ich übrigens auch, um nochmal anzuknüpfen an diese Verdachtsfälle, weil neben der Polizei sind ja spannenderweise Freunde der Familie, Nachbarn, die größte Meldegruppe, und die haben überhaupt gar keinen 8a, die haben auch keinen 4KKG, sondern das sind Menschen, die hinschauen und sich zuständig fühlen. Und vielleicht beenden wir den heutigen Podcast damit nochmal, dass wir den Artikel 6 im Grundgesetz haben, wo eben drin steht, dass die staatliche Gemeinschaft über das elterliche Erziehungsverhalten wacht. Und das sind wir alle, und insofern dürfen wir uns auch alle einmischen, wenn es einem Kind nicht gut geht. Siehst du das auch so?
Ja, wir brauchen dazu nicht mal den Artikel 6, sondern was nicht sein darf, darf nicht sein. Und Menschen haben eigentlich ein ganz gutes Gefühl für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit und für Menschlichkeit und Nichtmenschlichkeit.
Das war noch ein wunderbarer Schlusssatz. Maud, ich danke dir total, dass ich heute hier sein durfte. Freue mich jetzt noch auf einen Kaffee. Und schön, das kleine Getrappel im Hintergrund war übrigens ein ganz entzückender kleiner schwarzer Hund. Also niemand sollte sich wundern, was hier im Hintergrund geraschelt hat. Und Ihnen allen, liebe Zuhörende, danke, dass Sie wieder mit dabei waren.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Katinka Beckmann. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.